Ich darf Sie begrüßen heute zu unserem Gottesdienst. Wissen Sie auch, in was für eine Gemeinschaft Sie sich eingereiht haben? Wenn wir uns hier versammeln, dann bewegt uns, wie unser Leben vor Gott recht werden kann. Das treibt uns um mit unserer Schuld. Und wenn wir jetzt in die letzte Passionswoche eintreten, freuen wir uns, dass uns Jesus alle Lasten heute Morgen wegnehmen kann. Schuld, die uns anhängt und beschwert, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und wir wollen miteinander zu Beginn des Gottesdienstes das Lied singen, Wenn meine Sünd mich kränken, vom Lied 61, die Verse 1 bis 3, und den fünften Vers, 61, 1 bis 3 und 5. Jesus Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Wenn wir uns hier heute Morgen versammeln, dann wollen wir gar nicht erinnert werden an die vielen wunden Punkte unseres Lebens. Und wir lügen uns so oft darüber hinweg und suchen Erfolg und Befriedigung. Und doch kriegen wir keinen Frieden in der Tiefe unserer Seele, weil so viele Dinge mit dir unbereinigt sind, weil wir so viel Schuld angehäuft haben, weil wir so oft dein Gebot gebrochen haben. Und du willst allein diese Not lösen, willst uns dort an diesem wunden Punkt heute Morgen heilen. Hilf uns doch, dass wir uns wirklich lösen können von all dem Bösen, das in unserem Leben durch uns geschehen ist. Und dass wir durch dein Leiden auch dazu geführt werden, dass wir brechen können mit der Macht des Bösen in unserem Leben. Mach du aus uns neue Menschen, die in deinem, auf deinen Wegen gehen und die nach deinem Willen handeln. Gib doch, dass wir heute durch dein Wort verändert werden. Und decke jetzt bei uns auf, was vor dir in deiner göttlichen Seelsorge aufgedeckt werden muss zur Heilung unseres Lebens. Und wir wollen das jetzt dir auch in der Stille sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Darüber können wir dir nur danken, dass bei dir so viel Vergebung ist. Amen. Unsere Schriftlesung steht Hebräer 4, von Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 10. In Ihren Bibeln ist es im Neuen Testament, Seite 243. Hebräer 4, Vers 14. Wir wissen ja nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, nur an wen er gerichtet ist. Er ist an eine judenchristliche Gemeinde geschrieben, die noch sehr viel weiß von den großen Tempelordnungen, von den Reinheitsvorschriften. Und da wird jetzt ein Vergleich gezogen vom altisraelitischen Gottesdienst und dem Hohepriesteramt hinüber zu Jesus Christus. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben ja nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben könnte, sondern der, wie wir, in allem versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Denn jeder hohe Priester, der aus dem Kreis der Menschen genommen wird, wird für die Menschen zum Dienst vor Gott eingesetzt, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er kann mitfühlen mit den Unwissenden und Irrenden, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er nicht nur für das Volk, sondern auch für sich selbst Sündopfer darbringen. Und niemand eignet sich selbst die hohe priesterliche Würde an, sondern wird von Gott berufen, wie schon Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde des Hohepriesters zugelegt, sondern der hat's getan, der zu ihm gesagt hat, und das ist jetzt der ewige Gott, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in seinem Erdenleben Bitten und Flehen unter lautem Geschrei und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Das bezieht sich jetzt auf den Predigtext, den wir heute haben, vom Gebetskampf Jesu in Gethsemane. So hat er, obwohl er Sohn war, durch sein Leiden Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihres ewigen Heils geworden. und wurde von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks genannt. Nun singen wir das schöne Passionslied von Paul Gerhardt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, 62, die Verse 1 bis 3. Wir wollen in dieser Passionswoche miteinander die Leidensgeschichte lesen. Wir setzen das dann in den Abendandachten dieser Woche fort und beginnen heute mit dem Gebetskampf Jesu in Gethsemane, Matthäus 26, Vers 36 bis 46. Matthäus 26, Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Stück Land, das Gethsemane hieß. und sagte zu den Jüngern, setzt euch hierher, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und es ergriff ihn Angst und Traurigkeit. Da sagte Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt, bis an den Tod bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sagte zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und noch ein zweites Mal ging er hin und betete, mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie wieder schlafend, ihre Augen waren ihnen zugefallen, und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal wieder dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen, wollt ihr jetzt weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist schon da, der mich verrät. Herr, mach uns dein Leiden und Sterben groß, dass wir es verstehen. Amen. So machen Sie es doch auch, wenn Sie heute aufeinander zugehen und sagen, hallo alter Freund, wie geht's? Und dann, wenn Sie so einer fragt, sagen, naja, ich fühle mich heute nicht so ganz wohl, es war doch ein bisschen früh zum Aufstehen und im Übrigen habe ich noch sonst meine Probleme, ich habe so viel Ärger im Beruf, ich werde mit der Arbeit nicht fertig. Wir reden doch sehr gerne über das, was uns eben im Innersten bewegt. Und wenn man manche Leute so anspricht, dann hört das überhaupt nicht auf. Die haben so viel zu erzählen von dem, was sie an Sorgen und Lasten und Nöten zu tragen haben. Ist Ihnen einmal aufgefallen, dass Sie von Jesus gar nicht viel wissen, was ihn im Innersten belastet hat? Auch die Passionsgeschichte ist ganz, ich möchte sagen, keusch, was dieses Innenleben Jesu angeht. Was hat Jesus empfunden in jenen letzten grässlichen Stunden? Wie wirkten die Schmerzen auf ihn? Wir haben ja nur seine Worte und die sind so zurückhaltend, so knapp. Nur einmal im Leben Jesu lässt er uns teilhaben an dem, was ihn im Innersten bewegt und umtreibt, was seine Gefühle sind. Hier steht es. Es ergriff ihn Angst und Traurigkeit. Nicht einmal die 11 Jünger hat er in diesen schweren Augenblick mitgenommen, wo das sogar äußerlich sichtbar war. Er hat nur 3 ausgewählt. Die im letzten Mal bei der Predigt dabei waren, werden jetzt sich wirklich bestätigt sehen, dass die beiden Söhne des Zebedäus von Jesus nicht getadelt wurden, sondern dass Jesus das an ihnen auch gerne sah, dass sie etwas wirken wollten für ihn. Hier nahm er sie mit in diese vertraute Innigkeit hinein. Aber jetzt muss ich Sie fragen, wie war denn das möglich, dass Jesus Angst und Traurigkeit ergriff? Oder, wie es dann im Markus-Evangelium heißt, Zittern und Zagen, das kennen wir doch überhaupt nicht von Jesus. Als der schreckliche Seesturm tobte und die Wellen auf und nieder ging, das Schiff schüttelten, hat Jesus Angst gehabt, kein bisschen. Er hat es ja den Jüngern übel genommen, dass sie Angst hatten. Glaubende dürfen keine Angst haben. Oder als Jesus vor diesem schrecklichen, zerschundenen, eiternden, faulenden Körper des Aussätzigen stand. Was macht Jesus? Der legt seine Hand mitten auf diese eiternden Wunden. Das darf er doch nicht, er steckt sich doch an. Na, Jesus hat doch keine Angst. Jesus hat doch nirgendwo gezittert. Oder Sie haben das Bild vor Augen, wie Jesus in den Tempel hinaufgeht und die Tische der Wechsler umstößt. Da hat doch Jesus damit rechnen müssen, dass da allerhand Widerstand losgeht. hat er keine Furcht gehabt, kein bisschen Furcht. Selbst als die Geldstücke über den Boden kugeln, Jesus ging mitten hindurch. Ein andermal wird uns erzählt, dass sie Jesus einen Berg hinunterstürzen wollten. Jesus ging mitten durch sie hindurch. Was ist jetzt plötzlich passiert, dass Jesus Angst hat, dass er zittert und dass er zagt? Was ist denn geschehen? Ich muss das Ihnen sagen. Es geht heute in unserer Predigt um die Größe der Schuld der Menschen. Wir wissen gar nicht, was Sünde ist. Wir sind so schrecklich harmlos. Wir leben in einer Zeit, die die letzten Erinnerungen an Schuld vor Gott aus ihrem Gedächtnis tilgen will. Und selbst die Christen genieren sich manchmal, wenn sie in Ansprachen von der Sünde reden wollen, als ob das eine Sache wäre, die zurückliegt und gar nichts mehr mit uns heute zu tun hat. Wenn wir das Evangelium lesen, dann werden wir überall darauf hingestoßen. Jesus hat nur eins bewegt, wie er mit unserer Sünde fertig wird. Für uns ist Sünde immer nur ein kleines Missgeschick, das mal passiert ist, weil wir so ungeschickte Leute sind. Wir haben ja so ein paar Schwächen an unserer Persönlichkeit. Da ist einmal etwas daneben gegangen und das ist uns leid und dann wollen wir es vergessen. Da stößt uns Jesus darauf, dass Sünde etwas ganz anderes ist. Jetzt wollte ich mit jedem von Ihnen unter vier Augen weiterreden. Ich wollte mit Ihnen ein Seelsorgegespräch führen. Ist das nicht der Grund, wollte ich Sie fragen, dass Sie so oft mutlos sind, müde und matt, dass Ihr Leben belastet ist von Dingen, von denen Sie selbst spüren, Sie zerstören Ihr Leben? Sie werden es im Gespräch mit mir als Seelsorger, würden Sie es auch so machen, wie ich es mache? Ich würde sofort das wieder verharmlosen und sagen, so ist es nicht. Und doch wissen wir, dass unser Leben vergiftet ist unter unserer sündigen Person. Wir haben das zerstört mit unserem trotzigen Eigenwillen. Wir haben diese furchtbaren, trüben und gemeinen Gedanken in unserem Kopf. Wir können so gemein sein. Und dann drücken uns aus der Vergangenheit Dinge, die geschehen sind. Es ist ja so einfach, wenn man heute immer die Schuldzuweisung treibt in unserer Zeit und alle anprangert. Schuld liegt auf unserem Leben. Und das Furchtbare an dieser Sündenschuld ist, dass sie uns in die Tiefe zieht. Wenn Jesus sich anschickt, Sünde auf sich zu nehmen, wie es hier beschrieben ist, dann fängt Jesus an zu zittern und zu zagen. Wie oft habe ich das gehört von Menschen von heute, die mir lächeln sagten, ich möchte selber für meine Sünde gerade stehen. Die Leute wissen nicht, was sie sagen. Da müssen sie die Passionsgeschichte lesen. Ja, meinen Sie vielleicht, denn Jesus hätte Angst gehabt vor dem Tod? Jesus hat doch vor dem Tod sich nicht gefürchtet. Er war doch unerschrocken hinaufgegangen nach Jerusalem. Zittern und Zagen bedeutet, dass auf Jesus etwas zukommt, was er nicht mehr wegtun kann. Darum diese Traurigkeit, unausweichlich steht das Schwere jetzt vor ihm. Zagen, zittern, zagen, das bedeutet doch, dass es keinen Trost mehr gibt, keine Ermutigung und keine Stärkung mehr, die Jesus kräftigen könnte, dass er über diese Schwere hinausgeht. Ich habe versucht, wie kann ich es Ihnen deutlich machen, ist es nicht schon dort in den Worten Jesu selbst erklärt, wo vom Kelch steht. Jetzt müssen Sie im Alten Testament einmal unter einer Konkordanz nachschlagen, was Kelch immer bedeutet. Da steht vom Taumelbecher des Zornes Gottes, wenn die Völker, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, den Becher bis zur Neige trinken müssen mit einem Getränk, das ihnen zum Tode wird und ihr ganzes Volk zerstört. Oder, das ist jetzt gut, dass Sie die Bibeln bei der Hand haben, schlagen Sie mal Offenbarung 14 auf. Denn wir wollen ja Leute sein, die in der Bibel das untersuchen. Offenbarung 14, Vers 10. Da steht von den letzten Gerichten, die über diese Welt hinweggehen, von denen, die das Bild anbeten und das Tier, Vers 10, dann soll er von dem Wein des Gottes Zornes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und soll mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes. Wenn Jesus den Kelch trinken muss, dann ist das natürlich ganz in der Tradition der vielen alttestamentlichen Prophezeiungen der Kelch des Gotteszornes. Über den Versündigungen meines Lebens liegt über mir der Zorn Gottes. Und wir meinen, wir könnten so rasch zur Tagesordnung wieder übergehen und können das einfach auf die Seite weglegen. Dort müssen Sie es einmal lange sich vor die Augen halten, wie Jesus diesen Zornbecher trinkt. Die Übernahme meiner Schuld, die er in dieser Stunde auf sich ziehen will, die wird ihm so schwer. Ich erlebe immer wieder bei Trauerbesuchen, dass mir Menschen ganz glücklich sagen, ach wissen Sie, das ist so gut, dass meine Mutter ganz plötzlich gestorben ist. Die hat gar nichts mehr gespürt. Das ist ja etwas, was wir uns alle heimlich wünschen. Den Tod fürchten wir nicht. Das einzig Schlimme könnte sein, bewusst darauf zuzugehen. Dabei betrügen wir uns um die Todesstunde. Ich habe neulich in einem Laden zu einer Frau gesagt, die auch so sprach, wenn es nur nach dem Tod nicht so schrecklich schwer werden würde, was meinen Sie denn? Sag, wie furchtbar muss das sein, wenn man im Gericht Gottes steht und muss die ganze Schuld seines Lebens verantworten und kann nicht ein Stückchen verantworten. Jesus trägt meine Schuld im Zorngericht Gottes. Hinter jeder einzelnen Auflehnung, hinter jeder bösen Tat steckt ja dieses Schlimme, dass ich mich da mit Gott entzweit habe. Darum kommt kein Friede in unser Leben hinein und das ist der Hintergrund auch so vieler Nöte unserer Seele. Wenn Sie die Gethsemane-Geschichte lesen, verstehen Sie ja so gut Ihre eigenen Depressionen. Was Jesus hier durchmacht, ist so grausam. Und hier ist es wieder das Wort Gottes, das uns heraushilft aus diesen Depressionen. Ja, wir müssen das ahnen und wollen es doch kaum wahrhaben, dass unsere Seele zerbricht an der Gottesferne. Dass wir das kaum mehr aushalten, weil es unseren Körper lähmt und schwach macht. Und dann schlagen Sie jetzt auf aus dem Psalm 32. Die Bibel hat das ja mit den eindrücklichsten Worten immer wieder beschrieben, Psalm 32. Ein Psalm, der eigentlich von der Sündenvergebung handelt, so beginnt er ganz fröhlich. Denen kann man gratulieren, denen die Sünden vergeben sind. Aber dann wird im Vers 3 berichtet, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Was ist denn die Not des unerlösten Menschen im 20. Jahrhundert? Wo die Last seines Lebens liegt. Wir kommen alle heute Morgen aus Spannungen mit Menschen. Wir sind Leute, die sich durchs Leben kämpfen und tragen doch die Wunden davon. Sünden, die uns kein Mensch mehr wegnehmen kann. Belastet ziehen wir durchs Leben. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknet, wie es im Sommer Dürre wird. Auf uns liegt die schwere Gerichtshand Gottes und der Zorn liegt auf uns. Verstehe das gut, dass viele Menschen sich in dieser Lage wünschen, sich das Leben zu nehmen. Das wäre für Jesus in der Not von Gethsemane eine Erlösung gewesen. Zu fliehen, so wie die Jünger sagen, jetzt schlafen wir einfach vor Traurigkeit, weil sie das alles nicht ertragen können, zu verstehen, was an Not da liegt. Sie müssen dieses Leiden Jesu sich genau einprägen.
Dieses Leiden Jesu hat stolze, gottlose Menschen so bewegt, dass sie sich bekehrt haben. Es haben sich Menschen nie unter der Kraft der Worte der Predigt bekehrt, sondern immer nur, wenn sie am Kreuz Jesu gesehen haben, wie furchtbar ihre Sünde ist. Und je länger sie dies anschauen und darüber nachdenken, da wird es ihnen auf einmal leid und sie sagen, warum habe ich nur einen so trotzigen Eigenwillen? Warum bin ich nur ein Mensch, der immer wieder so vorwärts stürmt, ohne sich vom Geist Gottes leiten zu lassen? Beim Betrachten des Leidens Jesu, und nicht nur am Kreuz, sondern dort auch in Gethsemane, da verstehen sie, was Geiz heißt und Hass und Unreinigkeit. Herr, lass doch's mir leid werden, dass ich es verstehe, dafür hast du gelitten. Und das heißt in den Passionsliedern dann immer wieder, dass ich jetzt dahin geführt werden sollte, dass ich es meiden will, die Gebote Gottes zu übertreten, dass ich es nicht mehr tue, gegen Gott mich versündigen und gegen ihn mich auflehnen. So tief und schrecklich ist der Abgrund der Schuld, in den wir stürzen. Und dort hinein kommt Jesus, um uns diese Last wegzunehmen und um uns Vergebung zu schenken. Sie dürfen dann wissen, weil Jesus in Gethsemane für meine Schuld gekämpft hat, darf ich fröhlich sagen, sie ist vergeben. Ich las bei dem großen Spurgeon, dem Erweckungsprediger des vorigen Jahrhunderts von London, einen großen Satz. Er sagt, ich will mich mit niemandem streiten, aber ich weiß, dass auch im Gebetskampf Jesu dieselbe versöhnende Kraft liegt, wie sie später am Kreuz offenbar wurde. Dort hat Jesus alles für mich getragen. Sieh ihn an, wie er deine Schuld auf sich nimmt und wie es ihm schwer wird, wie der Schweiß wie Blutstropfen von seiner Stirne fällt, damit er dich heute herausführt aus der Depression, aus dem Fragen, warum ist mein Leben so sinnlos und so leer? Jetzt möchte ich noch einen zweiten Gedanken anfügen. Das erste war die Not mit unserer Schuld. Darum hat Jesus so viel Angst und Traurigkeit erlitten. Und das zweite, die Not mit unserer Schwäche. Es ist eine blamable Geschichte, als Jesus auf seine Jünger zugeht und sagt, ich brauche euch. Und dann nimmt er die drei Getreuesten mit sich. Und die waren uns wirklich haushoch überlegen in ihrer ganzen Entschlossenheit, Jesus nachzufolgen und alles für Jesus zu wagen. Und dann als Jesus sagt, ich brauche euch. Warum braucht Jesus sie im Garten Gethsemane? Und darum hat ja Jesus auch noch gezittert, weil die Anfechtung kommt. Ich weiß nicht, ob Sie Anfechtungen kennen. Das ist das Zweite, wovor Jesus so viel Angst hatte und warum er gezittert hat. Jesus hat sich nicht gefürchtet vor den Wellen, die einen Boden in den Tod reißen. Hat sich nicht gefürchtet vor Ansteckung bei Krankheiten. Hat sich nicht vor dem Zorn der Menschen gefürchtet. Aber hat sich gefürchtet vor der Macht der Finsternis, der Hölle. Vor dem Teufel. Wieder geht ein Lächeln durch unsere modernen, aufgeklärten Menschenhirne. Wir sagen, was ist denn Teufel, gibt's das noch? Und dabei ist unser Jahrhundert so im Bann dieser Finsternismächte. Das zieht ja uns. Aber wenn einer von uns nur wagen will, dem Teufel Paroli zu bieten und zu sagen, ich will mich auflehnen dagegen, ist er so schwach und so klein und kann ja gar nichts. Darum hat Jesus vor diesen Auseinandersetzungen ganz, ganz, ganz große Angst gehabt. Das stimmt doch nicht, dass Christen keine Angst haben. Wir haben Angst vor der Macht des Teufels, dass er unseren Glauben lähmen kann und dass er uns wegreißt vom Frieden, den uns Jesus schenkt. Und Jesus wusste, dass in dieser Nacht alle Teufel los waren, sonst wäre ja nicht der Teufel so in das Herz des Judas hineingefahren. Ein Mann, der eine klare Entscheidung für Jesus gefällt hat und mehr Opfer für Jesus brachte als wir alle. Das kann der Teufel Menschen wegreißen von der Nähe zu Jesus. Und darum hat Jesus seinen Jüngern das so ins Herz gegeben, ihnen so wichtig gemacht, wacht und betet, wacht und betet. Seien Sie doch nicht so ein Christ, der so harmlos ist, sondern wissen Sie, dass Sie Ihren Lauf nur bestehen können, wenn Sie in einer großen Leidenschaft sich für Jesus einsetzen und sich lossagen von allen Möglichkeiten, wo der Teufel Sie wegreißen kann. Er sucht ja nur wirklich den kleinen Finger, um uns ganz mit sich zu ziehen. Wacht und betet. Und dann liegen die Jünger da und schnarchen auf der Wiese. Es ist ein Bild der Gemeinde Jesu. Wie bewegt das heute unseren erhöhten Herrn Jesus, dass er in dieser Welt Versöhnung stiften will, dass er Menschen herausreißt aus dunklen Bindungen, dass wirklich Gerechtigkeit geschieht in der Welt und Frieden. Die Jünger, die schnarchen, sie träumen, vielleicht reden sie auch noch still vor sich hin, aber sie begreifen gar nicht, welch ein Kampf hier tobt, wacht und betet. Und da deutet doch Jesus an, dass wir siegen können. Es gibt ein Mittel, womit man den Teufel schlagen kann, wo er nichts mehr ausrichten kann, durch Beten. Das Wachen und Beten. Und dann hat es Jesus selbst getan und mitten in dieser schrecklichen Not gerufen, Vater. Da werden die Depressionen überwunden. Und wenn es einer, der in der Tiefe ist, nicht mehr selber sprechen kann, dann tun Sie nur diesen kleinen Liebesdienst. Und gehen Sie zu diesen Menschen und sagen, ich bete einen Satz. Und selbst wenn du fluchst, ich bete ihn dennoch. Vater, dein bin ich auf ewig. Amen. Wenn Sie nichts mehr sagen können, das ist gegen die Anfechtung. Das ist gegen die Versuchung. Sind doch viele unter uns, die sind so schwach, wenn der Teufel sie bestürmt, dass sie sagen, ich fall jedes Mal wieder um. Dann rufen Sie doch in der Anfechtung. Sie schaffen das nicht in eigener Kraft, wenn sogar ein Felsenmann wie Petrus schwach wurde. Sondern rufen Sie, Vater, in deine Hände befehle ich mich. Dein Wille, der soll das Oberste sein. Und da erkennen wir, wie Jesus das macht in dieser Versuchung. In dieser Anfechtung bei diesen dunklen Mächten. Beharrlich betet er. Sie dürfen auch ein Gebet immer wieder und wieder sagen, bis sie durch sind. Wenn Jesus so lange sogar dafür gebetet hat, dürfen Sie es doch auch tun. Dann wird es bei Ihnen auch nicht schneller hell werden. Beharrlich beten. Es ist ein kindliches Gebet, so einfach, so schlicht, wie es nur Kinder können. Kein langes Gebet mit großen feierlichen Worten. Ein schlichtes, einfaches Gebet. Aber ein ernstes Gebet. Ein ernstes Gebet, das in die Tiefe der Sache hinuntersteigt. Und ein demütiges Gebet. Vater, ohne dich kann ich nichts, du bist alles. Lass mich jetzt nicht scheitern. Der Teufel hat alles probiert, um Jesus noch einmal von dieser großen Erlösung wegzureißen, dass dieses Heil nicht gestiftet wird. Und er wird alles mobil machen, dass heute Menschen doch ja nicht in Jesus ihr Heil finden und in den Wunden Jesu Vergebung und Erneuerung ihres Lebens. Dreimal hat Jesus die Jünger aufgerufen, dreimal, ob wir es anders machen können als diese, ob wir wach werden, ob sie merken, wo die Schwierigkeit ihres Lebens liegt, nicht in den äußeren Dingen, die sie heute bewegen, sondern in den großen, machtvollen Angriffen der Finsternis, die sie mit sich reißen wollen. Und das alles ist uns aufgeschrieben, damit wir siegen. So wie Jesus über diese ganzen dunklen Anfechtungen hinwegging. Wie er aus der Tiefe der Gottverlassenheit, da als er den Taumelbecher trinkt, ruft, ja Vater, dein Wille geschieht. Es wird in unserer Welt so viel blödes Zeug vom lieben Gott geredet. Sie müssen die Liebe Gottes fassen in der Gethsemane-Geschichte. Gott will, dass Menschen gerettet werden, dass sie gerettet werden. Gott will ihnen seine Hilfe zuteil werden lassen. Darum hat er Jesus in die Tiefe hinuntergeführt. Und darum werden die Jünger aufgerufen, jetzt wacht und betet. Lasst euch doch nicht hinunterreißen in diese Dunkelheit. Ich möchte Sie bitten, wach zu sein und zu beten und zu siegen. dass sie in ihrem Leben nicht mehr ihrem eigenen Willen, ihrem eigenen Ich gehorsam sind, das müssen sie einmal in den Tod geben. Das müssen sie einmal hergeben und sagen, da Jesus, ich will nicht mehr für mich leben. Dein Wille soll geschehen. Du hast einen guten Willen für mich und einen guten Plan. Ich will mich bergen in deinen großen Plänen, in deinen großen Absichten, die du mit mir hast. Dein Wille geschehe. Dein Wille, der ist der Beste. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 62, die Verse 4, 5 und 6. Beten. Lieber Herr, du hast diesen großen Kampf gekämpft. Und wir können das nicht verstehen. Wir können es immer nur bei dir wieder neu lernen, wie furchtbar schwer die Last unserer Übertretungen ist. Und wir danken dir auch für die Bekenntnisse in den Psalmen, wo es später uns sagen, wie sehr die Last vergangener Schuld ihr Leben zerstört hat und Ursache vieler Krankheiten war. Da zeigt doch uns, wo wir Befreiung und Freude finden können. Unter deiner wunderbaren Vergebung, die allen Schaden auslöscht. Gib doch, dass wir kein Stückchen mehr behalten, auch keine unbewusste Sünde, die du nicht vergeben hast. Damit wir uns wirklich freuen können, wir sind bei dir angenommen in Gnaden. Wir haben ein Erbrecht bei dir im Himmel. Und nichts kann uns mehr von deiner Liebe trennen und scheiden. Herr, und dann stehen vor uns so viele Kämpfe und Versuchungen und Anfechtungen. Du weißt, wie manche unter uns ganz zerbrochen sind über ihr Ringen mit der Sünde. Zeig uns dieses eine Mittel, wo wir siegen können, wachen und beten. Wo wir uns ganz in deine Hand geben. Herr, in uns liegt die Trägheit und die Versuchlichkeit des Fleisches. Gib uns deinen Heiligen Geist, dass unser Leben durch und durch von dir durchdrungen wird und wir Menschen deines Willens werden, die du prägen kannst. Wir wollen dich jetzt auch bitten, überall in der Welt, wo dein Leiden und dein Kreuz gepredigt wird, da gib doch du offene Herzen. Und wir wollen auch, dass unser Volk wieder dich erkennt und in dir Frieden. Gib doch du in unserem Land eine Erweckung, Aufbruch. Wir wollen dich bitten für allen Missionsdienst, wo er geschieht, für alle Evangelisationsarbeit, aber auch für allen Dienst in Gefängnissen oder unter leidenden und ausgestoßenen Menschen, unter Schwermütigen. Du kannst auch in der tiefsten Dunkelheit das Licht des Glaubens schenken, dass dein Evangelium Menschen gewiss macht, in deiner Liebe und in deiner Nähe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 421 den letzten Vers. Ich möchte Sie einladen zu den Passionsandachten, eine halbe Stunde, jeden Abend von 8 bis 8:30 Uhr. Am Gründonnerstag ist eine Passionsandacht, einen Einschnitt und angeschlossen das Abendmahl. Wir haben das Abendmahl auch am Karfreitag im zweiten Gottesdienst. Dann können Sie wählen, wie Sie es halten wollen. Am Ostersonntag auch einen zweiten Gottesdienst, aber nicht am Ostermontag. Ein langjähriges Mitglied unseres Kirchengemeinderats, der Herr Dr. Bob, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Das ist ein Anlass, den man hier im Gottesdienst doch noch einmal erwähnen sollte.
In unserer Gemeinde gab es ja immer lange Dienstzeiten. Ich bin ja erst der dritte Pfarrer vom Jahre 1933 ab. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die sind alle so lange geblieben, weil es bei ihnen eben so schön war. Unser Herr Dr. Bob hat aber alle Rekorde geschlagen. Er war 43 Jahre Mitglied im Kirchengemeinderat. Das ist schon eine Sache. Und hat dann auch viele andere Dienste in unserer Gemeinde mitversehen. Er ist als junger Anwalt damals in Stuttgart verantwortlich gewesen, dass sich der ganze Kirchengemeinderat von den ersten Tagen des Kirchenkampfs an der bekennenden Kirche anschloss. Die Älteren unter uns wissen, was das war in den ersten Tagen, als es bekennende Kirche gab, im Jahr 33 schon. Und er hat später auch im Kultusministerium viel gewirkt, als Ministraldirigent. Für uns Jüngere ist das immer wichtig. Herr Dr. Bob hat schon vor 20 Jahren die Rechte des Naturschutzes verfochten und des Denkmalschutzes, als noch niemand von der Umwelt sprach. Aber so ist das ja gern, dass man später sagt, das haben erst andere aufs Tapet gebracht. Er hat immer gemahnt und hat es auch in seinem Amt im Ministerium als seine vordringliche Aufgabe angesehen, dass hier mehr getan werden muss. Und er hat gelitten als Christ, dass so wenig hier Verantwortung geübt wird. Wir wollen auch an dieser Stelle ihn grüßen und ihm danken für all seinen Dienst an der Gemeinde. Und dann möchte ich hier auch noch erwähnen, dass unser Herr Dinglinger, der 28 Jahre der Rechner vom Krankenpflegeverein war, nun das abgegeben hat. In dieser Woche sind ja die Briefe hinausgegangen. Wir haben jetzt ein anderes Verfahren gewählt, das nicht mehr so schön ist wie das bisherige, wo man den Betrag auch durch einen persönlichen Besuch kassiert hat. Aber wir wollen an dieser Stelle Herrn Dinglinger danken. Das ist für uns ein Einschnitt. Und es ist groß, wenn Frauen und Männer sich so einsetzen, mit der ganzen Hingabe und mit der Verlässlichkeit ihres Dienstes und mit der Treue. Unser Opfer heute, das wollen wir geben für unsere Arbeit Hilfe für Brüder. Wir haben schon seit langem das nicht mehr in unserem Opfer gehabt. Wir haben ja ein Fastenopfer ausgerufen. Und zwar, das, was die Bibel mit Fasten meint, ist ja das Wachen. Dass man manche Dinge nicht mehr so wichtig nimmt in seinem Leben und dann sich umso mehr konzentriert und alle Kraft einsetzt. Und es ist uns immer so der Gedanke gewesen, gerade in der Passionszeit sollte uns das wichtig werden, die Gemeinden stärken, die arm und bedrängt und in Not sind. Wir haben vor einigen Wochen uns auch entschlossen, die Versorgung von etwa 1000 Angehörigen von inhaftierten Gemeindeleitern in Äthiopien zu übernehmen. Wir schreiben das nicht groß, damit das nicht neues Leid über die verfolgte Gemeinde in Äthiopien bringt. Aber zum Beispiel dafür ist es. Oder für den Dienst der Gemeinde in Jesu in Philippinen, wo gegenwärtig viele Gemeinden pro Jahr um 25% wachsen. Ich möchte Ihnen danken für alles Mittragen. Wir nehmen auch das Opfer in den Passionsandachten dazu. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Kurt Briem, Kaufmann, 61 Jahre, Hohenheimer Straße 45. Und wir hörten bei der Beerdigung das Wort aus dem ersten Petrusbrief: Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.